Hallo und willkommen bei Freakradio zur Sendung Lobby for Kids. Am Mikrofon begrüßt Sie Katharina Zapanski. Der Titel ist mehr als der Titel eines Vereins, weil auch mein zweiter Sendungsgast mit oder für Kinder arbeitet. Als Gäste sind natürlich keine Kinder da, weil das zu schwierig wäre. Ich begrüße Frau Dr. Irene Promussas. Guten Tag.
Hallo, grüß Gott.
Und Frau Christa Egger. Guten Hallo. Tag. Frau Promussas ist die Leiterin des Vereins Lobby for Kids. Und Frau Egger arbeitet auch bei Lobby for Kids und ist die Gründerin der Praxisgemeinschaft Steh auf Männchen. Und ich bitte Sie gleich, Frau Promussas, was sind die eigentlichen Ziele von Lobby for Kids? Für wen arbeitet der Verein?
Der Verein arbeitet vor allem für und mit Kindern, prinzipiell einmal für alle Kinder, speziell aber für solche, die aufgrund einer Behinderung oder einer chronischen Erkrankung verschiedene Probleme in verschiedenen Systemen haben, sprich im Gesellschaftssystem, in der Medizin, im Sozialsystem und auch ethisch. Und das sind eben auch unsere vier großen Bereiche, wo wir unsere Ziele vertreten haben. Als wir angefangen haben, vor über 10 Jahren, haben wir in einer Art Präambel einmal diese Ziele zusammengefasst. Und da waren noch so Dinge drinnen, also ich meine, die sind zum Teil heute auch noch drinnen, aber das ist so unsere Grundlage, ist die Situation all dieser Kinder zu verbessern, indem wir an diesen Systemen arbeiten. Das heißt, wir wollen Gerechtigkeit in der Medizin, das heißt kein Zweiklassensystem. Ja. Wir wollen bei Pflegegeldeinstufungen, bei Familienbeihilfe im Sozialsystem weiterhelfen. Wir wollen, dass Kinder inkludiert werden in allen Systemen und zwar mit Selbstverständlichkeit aufgrund eben einer UN-Konvention, die es gibt und die umzusetzen ist, die wir auch 2008 ratifiziert haben. Und als ethische Grundlage haben wir die EACH-Charta für Kinder im Krankenhaus mit ihren 10 Forderungen, dass eben, was heute längst umgesetzt ist, Gott sei Dank, dass jedes Kind das Recht auf Begleitung durch einen Elternteil oder eine Pflegeperson oder einen Angehörigen hat und zwar so lange und so oft es braucht, ohne dass den Erwachsenen dadurch ein finanzieller Nachteil entsteht. Aber das sind jetzt nur so die Randbedingungen. Was sich im Laufe der Jahre herauskristallisiert hat, war, dass wir eigentlich wirklich am meisten zu tun haben in den Behördensystemen und vor allem in der Schule, im Hort und im Kindergarten, weil Kinder aufgrund von Behinderungen oder chronischen Erkrankungen einfach Probleme haben, ins ganz normale Regelsystem aufgenommen zu werden. Und daran arbeiten wir.
Da würde ich gerne gleich die Frau Egger fragen, wo arbeiten Sie und was sind Ihre Aufgaben dort?
Also mein Hauptberuf ist in der Praxis Steh auf Männchen. Unser Schwerpunkt dort ist Kinder mit Lernbeeinträchtigungen, Behinderungen, wie immer man dazu sagen will, plus Kinder mit ADHS. Also so der Schwerpunkt.
Was ist das genau?
ADHS. ADHS ist dieses Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom mit Hyperaktivität oder ohne, dann ist es ADHS. Das sind einfach so diese Tappel-Philipp, die gab es immer schon und die sind einfach in letzter Zeit sozusagen, die Diagnose wird vermehrt gestellt und das sind dann Kinder, die sich im Schulalltag relativ schwer tun und die kriegen bei uns sozusagen das Werkzeug, sich in der Klasse leichter zu integrieren, plus die Eltern kriegen ein Elterntraining, damit sie sich auch leichter damit umgehen können.
Dann möchte ich zuerst Frau Promussas wieder fragen. Sie haben einen Verein gegründet. Naja, weshalb, wieso, haben Sie schon gesagt. Was sind jetzt die Probleme von Kindern mit chronischen Krankheiten in der Schule oder im Hort, im Kindergarten, was kann das sein?
Naja, Hort Kindergarten ist nochmal sehr speziell, weil es darauf in Österreich keinen Rechtsanspruch gibt. Das heißt, da kämpfen wir wirklich am meisten, dass die Kinder überhaupt einen Platz bekommen. Trotz verpflichtenden Kindergartenjahres und trotz gratis Kindergarten haben wir da immer noch Probleme, weil erstens gibt es natürlich zu wenig Ressourcen, wir bräuchten einfach mehr ausgebildete Pädagoginnen. Und die Probleme sind, dass einfach die Pädagogen sowohl in der Schule als auch im Kindergarten und im Hort oft nicht abgesichert sind. Ja? Also dass sie medizinische oder pflegerische Handgriffe machen müssten, um das Kind ordentlich zu integrieren oder zu inkludieren.
Können Sie da ein Beispiel nennen?
Ja, ich bin ja selber betroffene Mutter und habe ein Kind, das mit einer Pumpe und einer Magensonde in die Schule gegangen ist. Und alleine diese Magensonde anzugreifen ist unglaublich schwierig, abgesehen davon, dass die Pädagogen natürlich weder eine Ausbildung noch sonst dafür haben. Manchmal ist es aber einfach auch eine Sache des guten Willens. Ja. Also viele Dinge kann man mit entsprechenden Schulungen und Absicherungen und Erlaubnissen, es gibt halt keine richtige Absicherung, aber auch daran arbeiten wir und da sind wir auch schon wirklich viele Schritte weitergekommen, dass das jetzt bald passiert, dass entweder eine Schulschwester dazukommt oder eine, bis jetzt ist es halt unbefriedigend. Ja. Also alle Hilfsleistungen, die man dazu braucht, müssen die Eltern aus eigener Tasche zahlen und das sehe ich eigentlich nicht ein, weil es eine Ungleichbehandlung ist. Es geht darum, Sondennahrung zu verabreichen oder Blutzucker zu messen oder Notfallmedikation zu verabreichen, was eigentlich jeder machen muss, ja, weil ein Notfall, da gibt es gar keine Diskussion drüber. Medikamentenverabreichungen, Nahrung, manche Kinder müssen einfach regelmäßig essen. Man braucht natürlich einfach mehr Lehrer in der Klasse. Ja, also mit einem ist es nicht getan.
Mehr Personal.
Genau.
Mhm. Und ich bin jetzt aber selber nicht informiert, was heißt das? Ganz konkret eine Magensonde berücksichtigen.
Ja, das heißt, dass das Kind ein Loch im Bauch hat und aus dem eine Sonde rauskommt. Ja, natürlich schreckt man sich da zuerst einmal. Wenn man die Leute aber schult, sehen sie bald, dass das eigentlich gar kein Problem ist und vor allem erkennt das kein Arzt als medizinische Leistung an, weil es ja auch keine medizinische Leistung ist. Es ist ein pflegerischer Handgriff. Wenn ich Nahrung über eine Sonde verabreiche, ist es ein pflegerischer Handgriff und kein medizinischer. Also gerade mit Sondenkindern habe ich ganz viele Probleme, weil da auch immer der Streit ist, wer ist zuständig, wer darf das machen, wer darf es nicht machen. Ja? Und ich kann jetzt aber auch kein Kind am Nachmittag eines heißen Sommertages ohne trinken lassen, ja? Wenn der das nicht selber ohne Sonde kann.
Und gibt es Lehrerinnen, die sich weigern, das
ja.
zu tun? Und gibt es Lehrerinnen, die das schon können
wollen? Ja, und das ist das Problem, ja? Weil gesetzliche Grundlage ist der Paragraph 50a aus dem Ärztegesetz. Das ist der freiwilligen Paragraph. Das heißt, jeder darf prinzipiell alles machen, aber keiner muss. Und daher gibt es eben die Situation, dass wir manche Lehrer haben, die sagen, ja, kein Problem, mache ich. Auch wenn jetzt die Schulleitung oder das Gesetz sagt, na, aber pass auf, du bist nicht abgesichert, wenn etwas passiert. Ja. Und manche machen es trotzdem. Und es gibt aber solche, die sagen, nein, ruhig auf gar keinen Fall an, kommt nicht in Frage, lassen Sie sich was einfallen. Ja? Und dann sollen sich bitte die Eltern was einfallen lassen und nicht das Schulsystem. Das ist eigentlich nicht richtig. Ja? Also wir sind als System für unsere Kinder zuständig und die Eltern müssen nicht sich extra jetzt... Also ich habe das Problem, dass ich dann genau deswegen oft viele alleinerziehende Familien habe, weil Beziehungen daran zerbrechen, weil Mütter nicht mehr regelmäßig arbeiten gehen können, weil sie immer parat stehen müssen für jeden Notfall. Also da ist dringend Handlungsbedarf gegeben. Das muss ganz schnell geändert werden, aber da gibt es jetzt auch schon langsam Schritte in die richtige Richtung.
Also scheint mir ein sehr schwerwiegendes Problem zu sein und ich würde gerne nochmal darüber sprechen. Und Frau Egger, die Kinder, mit denen Sie umgehen, therapeutisch, welche Probleme haben die in der Schule? Oder ihre Eltern?
Beides haben beide Probleme. Erstens es beginnt damit, dass die Eltern schon schwierig einen Schulplatz finden für solche Kinder. Weil es ja wenn eine tatsächliche ADHS-Diagnose vorliegt oder wenn sozusagen, wenn man das schon erkennt, auch ohne Diagnose, gibt ja schon Kindergärtnerinnen, die das diagnostizieren, unter Anführungszeichen, dann ist es auch schwierig, dass man die Kinder einen passenden Schulplatz, also dass man mit den Kindern einen Schulplatz kriegt. Und dann ist so, wird den Eltern ganz oft nahegelegt, das Kind in ein CIS oder in ein SPZ früher, in ein sonderpädagogisches Zentrum. Also Sonderschulen wurden umbenannt, mittlerweile heißt es CIS, dass man den Eltern nahelegt, das Kind in eine Sonderschule zu geben, weil da mehr Lehrpersonal ist und es den Kindern leichter fällt. Mag für manchen Kindern zutreffen, dass das ihnen dort leichter fällt, ist es aber nicht. Den Kindern helfe ich dahingegen, die passende Schule auch zu finden oder das passende Lehrerteam zu finden. Es steht und fällt, so wie bei jedem Kind, das mit dem passenden Lehrerteam. Es kann in einer Schule ein Lehrerteam sein, denen kann man 5 ADHS-Kinder reingeben und dann gibt es Lehrer, die halten eines nicht aus. Es muss also so dieses, wie auch bei Erkrankungen oder bei medizinischen Maßnahmen, es muss diese, ich will das tun oder ich will das nicht tun. Also es darf den Lehrern nicht in die Hand gegeben sein können. Also das geht auch
nicht. Also eine
nicht.
Freiwillige Bereitschaft.
Es muss eine freiwillige Bereitschaft sein. Und es müssen auch die Lehrer dahingegen besser geschult werden. Wir bieten ja selber auch mit der Uniklinik Köln Ausbildungen bei uns in der Praxis an. Und das ist immer recht lustig für uns auch eine Rückmeldung. Wir schreiben immer alle Schulen, wo wir Kinder haben, an. Und mit unseren Ausbildungen, nicht, dass wir daran verdienen wollen, sondern es ist uns einfach wichtig, dass ein gut ausgebildetes Lehrpersonal auch die Kinder unterrichtet. aber wir kriegen die Kurse kaum voll. Also wenn wir so 12 Lehrerinnen finden im Schuljahr, dann ist das schon viel. Also es ist auch die Bereitschaft des pädagogischen Personals, etwas dazuzulernen, so schwierig.
Sich weiterzubilden.
Und dann, weil es ja auch privat zu bezahlen ist. Also wir sind ja keine staatliche Institution, wir sind eine private. Also Eltern müssen auch die Einheiten bei uns privat bezahlen, was sie auch machen, ist das eine. Und das andere ist, dass manche Eltern gar nicht wollen, dass diese Diagnose bekannt wird, wenn es eine ADHS-Diagnose gibt, weil sie schon von vornherein hören, dass es Schwierigkeiten geben kann in der Schule. Und das ist so ein bisschen ein schwieriger Grat. Also ich verstehe die Eltern schon, dass sie das manchmal nicht mögen und dass man das auch bekannt gibt. Und ja, das ist sozusagen mein Part, da einen guten Platz zu finden, die Kinder gut zu betreuen, Teamsitzungen mit Lehrern, mit Eltern zu machen, zu schauen, dass das rundherum alles fürs Kind passt.
Und ich möchte noch eine Zwischenfrage stellen, sozusagen, kann ein Kind mit ADHS in die Volksschule gehen und gut betreut werden sozusagen und dann auch ins Gymnasium kommen?
Ganz normal. Es gibt viele Menschen, also ADHS gab es ja immer schon. Wie gesagt, es wurde früher nur anders benannt. Mag sein, also es gibt die schlimmsten Theorien, warum das jetzt verhäuft zutrifft, über das will ich gar nicht diskutieren, weil das steht mir auch nicht zu, möchte ich auch gar nicht. Die können ganz normal einen Schulabschluss, gibt die ersten Erwachsenen, ADHS-Lehrer, wie man es umgangssprachlich sozusagen, die können ganz normal. Also das hat nichts mit einer geistigen Beeinträchtigung sozusagen zu tun, das ist eine körperliche Auswirkung. Ja.
Mhm. Frau Bumusen, Sie wollten was dazu sagen?
Ja, ich wollte zur Ausbildung was sagen. Also es gibt jetzt seit September vorigen Jahres den Lehrgang Pädagogik neu. Das heißt, ab jetzt sind alle Pädagoginnen verpflichtet, Inklusivmodule zu machen. Das heißt, jeder, der ein Lehrer oder eine Lehrerin werden will, muss sich in Zukunft mit Inklusion beschäftigen, weil, wenn ich diesen Beruf ergreife, ich natürlich damit rechnen muss, dass mir früher oder später irgendwann einmal ein betroffenes Kind unterkommt. Das ist ganz normal. Beziehungsweise kann die Statistik auch sagen, das ist die einzige Zahl, die ich verlässlich melden kann. Es gibt in jeder Klasse, egal welcher Schule, mindestens 5 Kinder, die irgendetwas haben. Ja? Sei es eine Allergie, ein Asthma oder eine andere Beeinträchtigung, was auch immer. Das heißt, so selten ist das alles gar nicht. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass zu meinem Leidwesen, ich muss wirklich sagen, es ersetzt nicht die sonderpädagogische Ausbildung. Aber es ist eine Grundlage dafür, dass alle Pädagoginnen, Pädagogen sich damit auseinandersetzen müssen. Und auf das habe ich schon wirklich Jahre gewartet, weil bis dato waren die Inklusivmodule freiwillig. Und das kann es natürlich nicht sein. Ja? Ich kann nicht sagen, interessiert mich nicht, brauche ich nicht. Weil jeder braucht das. Ja? Das gehört dazu. Es gibt, wie gesagt, eine UN-Konvention und eine gesetzliche Grundlage, die wir umsetzen müssen. Und ich denke mal, da sind wir schon auf dem richtigen Weg und wir haben ja auch ein Ziel zu erfüllen. Wir sollen bis 2020 inklusiv werden. Wie wir das schaffen, weiß ich nicht, aber wir sind immer in den Gremien dabei und immer auch eingeladen, beim Staatsschulrat und in diversen Ministerien mitzuarbeiten. Und das finde ich schon gut. Also wir pochen da auch drauf, dass Betroffene da wirklich mitarbeiten, weil wir wissen ja, was wir brauchen.
Dann sage ich mal danke und bitte um die erste Musikzuspielung. Wir sind wieder zurück bei der Sendung Lobby for Kids. Und ich möchte Frau Pomusas fragen, können Sie ein Beispiel geben, welche Probleme gibt es mit chronisch kranken Kindern in der Schule?
Ja, gibt es ganz viele Probleme.
Oder welches zum Beispiel?
Es gibt jetzt zum Beispiel, ich will nicht immer über Diabeteskinder reden, aber das ist ein gutes Beispiel, stehen jetzt natürlich für alle anderen Kinder mit chronischen Erkrankungen, aber weil da einfach auch was zu managen ist. Ja. Sprich, eben Blutzucker messen, eventuell Insulin verabreichen, eine Pumpe bedienen, auf regelmäßige Mahlzeiten schauen und eben Notfallmanagement zu machen. Und Schule ist halt wieder der Bereich, wo man sich was einfallen lassen muss, weil das Kind hat ja ein Recht auf Schule. Und das ist eben der Unterschied zu Kindergärten und Horten. Nachmittagsbetreuung ist dann schon wieder ein Problem. Ja? Und wenn ich jetzt aber als Mutter arbeite, dann kann es sein, dass das Kind zwar vielleicht einen Schulplatz bekommt und vielleicht bekommt es auch einen Zivildiener, der was macht, oder die Mutter zahlt selber aus eigener Tasche die Mokeschwester dazu, die natürlich gefördert ist von Wien, aber das bleibt trotzdem genug über. Aber nachmittags ist nichts. Ja? Und dann kann die Mutter, wenn überhaupt, maximal halbtags arbeiten und das reicht für alleinerziehende Familien.
Also Sie meinen im Hort oder in der Nachmittagsbetreuung?
Genau, ja. Also das und eben auch Kindergarten. Also Kindergarten ist ein ganz großes Problem, weil ich habe sicher jetzt schon mindestens 5-mal den Fall gehabt, dass ein Kind nach Erlangung eines Kindergartenplatzes erst diagnostiziert worden ist, sprich mit Diabetes 1, ja, und dass die Kinder dann rausgeworfen worden sind. Also dass sie dann ihren Kindergartenplatz, den sie schon gehabt haben, wieder verloren haben, weil das Team gesagt hat, das können wir nicht machen. Ja. Was aber gar nicht immer gestimmt hat. Also es war sehr wohl auch in Gruppen, die schon geschult waren und die auch schon Erfahrung gehabt haben mit Diabeteskindern, aber es fürchten sich alle. Wobei ich sofort sehe, wenn sich ein runder Tisch trifft oder wenn geschult wird oder wenn Ängste genommen werden, dann verschwindet das meistens ganz schnell. Aber diese Angst, es könnte was passieren, jemand könnte mich klagen, sitzt halt ganz tief in den Pädagoginnen drinnen. Und in der Schule muss man natürlich, das ist mein Plädoyer prinzipiell für alle Kinder, weil es ist nie gut, wenn nur ein oder zwei Lehrer in einer großen Klasse ab bis 25 oder sogar 30 Kindern stehen. Ja? Also wir brauchen sowieso, es genügt, wenn bei zwei einer krank wird, dann hat man dasselbe Problem wieder wie früher, dass ein Lehrer mit so vielen Kindern allein ist. Also ideal wären natürlich kleine Gruppen, maximal 20, wenn überhaupt, und das ist schon eine große, ja, und mit mindestens drei Lehrern drin, ja, so dass einer immer, wobei jetzt ja nicht unbedingt, gar nicht einmal nur für die medizinischen Sachen, wenn es wirklich um Spritze geben oder sonst was ist, ich plädiere immer entweder für die Schulschwester oder für etwas, was sich die Stadt Wien einfallen lässt, ja, persönliche Assistenz oder mobile Hilfsteams, das gibt es ja alles schon, es ist nur alles noch nicht gesetzlich verankert oder eben leicht verfügbar. Aber geben tut es das alles schon. Ja. Es gibt auch gesetzliche Hürden, die verhindern, dass man sowas kriegt.
Sie haben vorher das Thema runder Tisch erwähnt.
Welches Thema?
Runder Tisch, ja. Sind Sie auch dabei bei solchen runden Tischen?
Ja.
Und kann es da zu Lösungen kommen?
Ja, also mit runden Tischen kommt es fast immer zu Lösungen. Ja, weil da sprechen dann einfach die Schulleitung, die Pädagoginnen, die Eltern, jemand von uns und dann aber auch, da habe ich eine sehr verlässliche Public Health Medizinerin, zum Beispiel die Frau Dr. Damm, die hat mir schon ganz viel geholfen. Die hat auch das diplomatische Geschick, dass man wirklich Ängste nehmen kann. Man muss das natürlich auch ernst nehmen. Ich kann ja verstehen, dass jemand sich fürchtet, wenn er etwas macht, was er noch nie gemacht hat und von dem vielleicht ein Leben abhängt. Ja. Auf der anderen Seite muss man auch verstehen, dass das Kind die gleichen Rechte wie alle anderen Kinder hat und deswegen ist es zu inkludieren. Das heißt, es muss sich das System was einfallen lassen, damit bestmöglich auf das Kind eingegangen wird.
Also ein Kind darf nicht nur wegen Diabetes nicht in eine Schule gehen dürfen.
Genau, ja.
Und Frau Eggers, Sie haben auch ein Beispiel?
Vielleicht noch dazu, so diese Kinder mit ADHS, die werden oft gerade im Schulbetrieb zu Wanderpokalen. Das heißt, die fliegen, wenn sie zu anstrengend sind, fliegen sie aus der Schule, dann nimmt sie die nächste Schule, dann ist die nächste Schule. Anstatt man sich vorher schon den Kopf zerbricht, wie kann ich dem Kind helfen? Ne? Ich möchte auch nicht nur die Lehrer anklagen und sagen, die wollen das nicht, sondern viele Lehrer sind schlichtweg damit auch überfordert, so wie die Irene schon gesagt hat. Wenn ich 25 Kinder in der Klasse habe alleine, dann ist das schon anstrengend. Und es ist auch für manche Kinder, die eine ADHS-Diagnose haben oder nicht eine ADHS-Diagnose haben, kann ja auch ein Kind mit Asperger-Syndrom sein, sind 25 Kinder einfach zu viel. Und wenn ich da nicht das Umfeld schaffe für so ein Kind. Und ich habe aktuell einen Fall, Kindergartenkind, das muss die Mutter noch 3 Stunden abholen, mehrmals im Monat, ist eine alleinerziehende junge Frau Und dann hat sie mir also gesagt, ihr Kind erziehen, da geht es nicht um Erziehung. Da geht es darum, dass das Kind sozusagen eine Diagnose hat, der hat besondere Bedürfnisse. Und da wird einfach nicht drauf geschaut. Und wir hatten eine Teamsitzung mit der Leiterin und mit der Kindergärtnerin. Und es ist wirklich mühsam. Und ich mache dann auch Standortbesuche. Also ich habe einen Tag in der Woche, wo ich von Schulen zu Schulen und Kindergärten hingehe. Dass die Eltern nicht bezahlen müssen. Das passiert in unserer Freizeit. Das ist sozusagen die Lobbyarbeit. Das sind immer etliche Stunden, die wir dafür hergeben. Weil wir können ja nur zu Terminen gehen, wo die Pädagoginnen Zeit haben. Kein Pädagoge setzt sich in seiner Freizeit hin. Von uns wird es immer wieder erwartet, dass wir sozusagen in unserer Freizeit, also ich muss ja Stunden von der Praxis wegnehmen, damit ich dorthin gehen kann. Den Eltern anrechnen kann es auch nicht. Das ist einfach nicht tragbar. Aber wenn ich ein Kind zweimal im Monat nach Hause kriege, weil der Kindergarten anruft und sagt, holen Sie Ihr Kind, das ist nicht tragbar. Dann werden sozusagen die alleinerziehenden Mütter ins Soziale ausgeschoben. Und das ist dann so ein bisschen ein Teufelskreis. Ne? Die kann sich dann die Therapie nicht leisten, ist mit dem Kind allein, lebt von der Sozialhilfe. Das ist ganz ein schlimmer Punkt auch. Und das ist auch in Schulen so.
Frau Bomusen, Sie wollten auch noch was
dazu sagen? Ja, ich setze große Hoffnungen in eine ganz bestimmte Gruppe, nämlich die Schulärztinnen. Und die habe ich jetzt wirklich gewonnen in den letzten 2-3 Jahren. Da interessieren sich immer mehr dafür, was kann ich denn als Schulärztin dazu beitragen, dass ein Kind besser inkludiert wird. Und ich denke, das ist eine großartige Hilfe, wenn von ärztlicher Seite der gute Wille da ist, ja, ein Kind bestmöglich zu inkludieren. Weil ich habe oft erlebt, dass die sehr unter Druck der Schulleitung stehen, ja, auch wenn sie jetzt gar nicht direkt unterstellt sind. Aber ich kenne Fälle, wo die Schulleitung gesagt hat, das dürfen sie aber nicht mitfahren lassen auf die Landschulwoche, das Kind, weil das packt man nicht. Ja. Oder kannst du uns den vom Turnen befreien, weil das ist eh nur mühsam mit dem. Ja. Und das kann aber nicht die Aufgabe der Schulärztin sein. Ja. Also das ist ganz wichtig. Die Schulärztin kann das sehr wohl sagen, Moment, mit dieser und jener Hilfestellung ist das sehr wohl möglich und das Kind muss sozialisiert und integriert werden. Ja. Also das hat genauso dabei zu sein, vor allem in Sekundarstufen ist das ganz wichtig. Ja. Die beginnen oft mit so einer Art Kennenlernwoche und dann ist genau dieses eine Kind mit irgendeiner chronischen Krankheit nicht dabei. Und wenn das Kind dazu stößt, kennen die anderen einander alle schon und nur das eine Kind kennt niemanden. Und das ist natürlich ein fataler Beginn eines neuen Lebens, eines neuen Abschnitts, ja, wenn ich in eine neue Schule kenne und ich komme quasi schon in eine sich bildende Gemeinschaft, wo ich nicht dazugehöre. Also das ist ganz böse. Wenn da die Schulärztin sagt, nein, das Kind muss dazu sein. Besorgt euch, weiß ich nicht, eine persönliche Assistenz oder einen Zivi, der das macht. Ja. Und geht schon. Ein bisschen guter Wille von allen Seiten dabei. Und also ich denke mal, so gut wie immer geht das. Ja. Wenn alle Beteiligten wollen, dann kann
jedes Kind. Also da könnten Schulärzte zum Beispiel mithelfen, ja, dass ein Kind inkludiert,
ja,
wird.
Ja, absolut.
Von,
ja,
Anfang an.
Ja, genau. Und die müssen auch bei diesen Konferenzen und runden Tischen immer dabei sein. Das ist mir ganz wichtig.
Ich würde an dieser Stelle gerne noch mal kurz unterbrechen und die nächste Musik hören. Wir sind jetzt schon gegen Ende der heutigen Sendung und ich bitte Sie, was für Wünsche haben Sie für eine bessere Inklusion von Kindern mit chronischen Krankheiten oder auch Lernschwierigkeiten? Was würde es den Eltern leichter machen? Was brauchen die in der Schule, im Hort, bei der Nachmittagsbetreuung?
Also ich wünsche mir natürlich, dass auf jedes Kind individuell eingegangen wird und dass immer an Ort und Stelle geschaut wird, was braucht das Kind. Ja? So dass jedes Kind, so wie jedes andere, auch ohne Beeinträchtigung und ohne Behinderung sich aussuchen kann, wo es hingeht. Ich weiß, dass das auch bei Kindern ohne Behinderung nicht immer möglich ist, aber Kinder mit Behinderung haben definitiv weniger Auswahlmöglichkeit. Ja? Also ich wünsche mir, dass Kinder ohne Probleme genauso wie alle anderen miteinander leben, lernen und spielen können, dass sie in die gleiche Schule gehen können, wenn sie das möchten, ja, dass sie eine Nachmittagsbetreuung bekommen, dass sie gefördert werden und dass nicht immer nur geschaut wird, was kann das Kind alles nicht, sondern dass geschaut wird, wo sind denn die Stärken von dem Kind. Ja. Es hat jedes Kind Stärken, auch wenn es eine ganz schwere Behinderung hat. Es hat jedes Kind Stärken. Und wenn wir ein bisschen präventiver denken könnten und ein bisschen mehr uns positiv auf diese Stärken fokussieren könnten, dann wird das System ganz anders ausschauen. Und abgesehen davon geht es eben, wie gesagt, nicht nur um meine Wünsche, sondern es ist eine UN-Konvention umzusetzen und das ist eine gesetzliche Grundlage und ich wünsche mir, dass das einfach schneller geht.
Und Frau Egger, was hätten Sie für Wünsche, dass es diesen Kindern, sage ich jetzt, besser gehen kann in der Schule?
Das ist eine gute Frage. Was hätte ich für Wünsche? Also der erste Wunsch wäre gut ausgebildetes Personal, also Pädagoginnen, die sich auch dann mit dieser Thematik auseinandersetzen, freiwillig auseinandersetzen, denn nur wenn ich es freiwillig mache, dann mache ich es gerne und nicht aufgezwungen. Und dann würde ich mir wünschen, Klassen mit wenigen Kindern drinnen. Also wir haben eh schon nur 25, aber es wäre, wenn so Kinder drinnen sind, Kinder mit einer guten Diagnose, also wichtig wäre auch erst mal gut, eine gute Diagnose zu haben, damit man sich einfach leicht zu tun, wobei nur die Diagnose alleine macht das Kind nicht aus, sondern einfach weniger Kinder in der Klasse, immer eine Doppelbesetzung drinnen und nicht ab und zu nur eine Doppelbesetzung an Lehrkräften oder an Erzieherinnen oder an Kindergartenpädagoginnen, sondern auch genug Personal bereitzustellen und auch Räumlichkeiten, also auch wirklich adaptierte Räumlichkeiten, nicht so viele Kinder in eine Schule zu pferchen. Also ich sage, wir haben uns vor Jahren aufgeregt gegen die Massentierhaltung für Kinder. Massenhaltung kriegen, erhebt keiner seine Stimme und das wäre auch wichtig. Ich glaube, wenn wir kleinere Klassen hätten, kleinere Schulen, wo das überschaubar ist, dann wäre sozusagen das Aggressionspotenzial dieser ADS-Kinder wäre auch nicht so schlagbar. Also das wäre auch leichter zu handeln und die Pädagogen würden sich vielleicht auch ein bisschen damit leichter tun, wenn man nicht permanent auf High Level rennt.
Dann sage ich danke und Frau Probunzel, Sie haben jetzt den Schlusssatz.
Danke. Mein Lieblingssatz ist eigentlich, dass die Kinder mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen die Parameter dafür sind, was jedes Kind braucht. Weil alles, was die brauchen, kann jedes andere Kind auch brauchen. Und wenn ich noch einen zweiten Halbsatz dazu setzen darf, wir dürfen auch die Seele nicht vergessen. Und da haben wir jetzt eine große Chance, da breche ich jetzt eine Lanze für die Flüchtlingskinder. Wenn wir jetzt bereit sind, mehr psychologisches Personal einzusetzen, dann profitieren die anderen Kinder auch davon. Und das wird eh Zeit, weil das ist ein Aspekt, der viel zu wenig berücksichtigt ist. Wir brauchen viel mehr und viel bessere Schulpsychologinnen. Also das würde ich mir einfach noch wünschen, weil Flüchtlingskinder sind ein toller Motor für eine Klasse. Die freuen sich auf ein friedliches Land, wo sie lernen können und dürfen. Ja? Und die reißen oft die anderen mit, aber sie brauchen halt Unterstützung durch die Erlebnisse, die sie gehabt haben. Und auch das ist etwas, wovon alle Kinder profitieren könnten. Und insofern ist Inklusion keine Ideologie, sondern einfach das Abbild von unserer Gesellschaft. Und das kann funktionieren, wenn wir das alles wollen.
Dabei möchte ich es lassen. Und ich sage vielen Dank fürs Kommen, Frau Egger.
Dankeschön.
Und Frau Promussers. Und auf Wiederhören bei Frick Radio.